Jesaja 40, von Vers 26 bis Vers 31 im Alten Testament, in den Bibeln, in ihrer Bänke, 694. Jesaja 40, Vers 26. Jemand hat angeregt, man soll doch bei den Gottesdiensten auch gleich den Predigtext hinschreiben. Es ist ganz einfach, wir haben jetzt bis Juli die offiziellen Predigtexte, die im Losungsbüchlein über dem Tag vermerkt sind, am Sonntag mit PR, das heißt Predigt, und über diese Texte predigen wir bis Juli, dann sind Sie informiert. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Gott, der Herr, führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Burschen straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ein Urlauber am Meer schwimmt am frühen Morgen hinaus und genießt die herrliche Weite. Es ist herrlich, sommerlich warm und er freut sich seiner ganzen Kraft, wie er da seine Bahnen ziehen kann, seine Lust zu leben, besonders im Urlaub. Und plötzlich, was es genau war, weiß es nicht. War es eine kleine Schwäche, eine kleine Übelkeit? Oder war es eine unbedachte Welle? Plötzlich erschrickt der Schwimmer, schluckt Wasser und wird unsicher, schlägt mit den Armen um sich und möchte auf dem Grund stehen. Und auf einmal merkt er, da ist gar kein Grund. Er strampelt und merkt, da sind ja ungeheure Tiefen unter mir. Er schlägt mit seinen Armen um sich und merkt, da ist nichts, wo ich mich dran halten kann. So kommen mir manchmal heute Menschen vor, moderne Menschen. Man hat sein Leben fröhlich ergriffen, in der großen Freude, was ich alles kann und was ich leiste. Und dann legt man seine Bahnen zurück. Ach, ich brauche doch niemand. Ich bin mir selbst der Nächste und ich kann mein Leben bewältigen, was soll mich auch bewegen. Und dann irgendetwas passiert, sind oft gar keine schweren Dinge. Eine Erschütterung. Sie haben es bei sich erlebt, Sie erleben es fortwährend bei Ihren Kollegen, bei Ihren Nachbarn. Auf einmal setzt der Schrei ein. Ist da niemand? Bin ich denn ganz allein? Steht mir denn niemand bei? Und dann manchmal ganz bitter. Wo ist denn eigentlich Gott? Ich habe niemand. Ich kenne niemand. Ist es möglich, dass man völlig vergessen hat, dass man selber vom Ufer aufgebrochen war? Weg? Dass man alle Brücken hinter sich abgebrochen hat? Ich las dieser Tage irgendwo eine Statistik. Ein ganzer Prozentsatz von den Atheisten würde beten. Sicher richtig. Ich bin sogar der Überzeugung, es gibt gar keine Atheisten. Es gibt gar keinen Menschen, der nicht nach Gott verlangt und ihn sucht. Es dauert manchmal Jahre. In unserem Leben, das von den meisten Krankheitsnöten, die in der dritten Welt herrschen, bewahrt ist, oder wo bei uns die meisten sozialen Nöte abgesichert sind durch Sozialsysteme. Bei uns sind es oft auch wieder plötzlich in unserer modernen Welt Nöte, die aufbrechen, wo Menschen rufen und sagen, wo ist denn Gott? Ich finde ihn nicht, ich weiß nichts von ihm, ich suche nach ihm. Und dann schreit man bitter. Und man merkt auf einmal Religion, nein, Religion will ich nicht. Und Kirche will ich nicht und Pfarrer will ich nicht, ich will gar keine Sprüche haben. Man verlangt nach dem lebendigen Gott. Gibt es da wirklich einen? Man sucht. In unserer Welt ist ja die Wissenschaft sehr weit gekommen. Und die Forschung und die Technik. Aber überlegen Sie mal mit mir, die große Forschung und die große Wissenschaft und die Max-Planck-Gesellschaft, alle haben in den vielen Jahrzehnten des Forschens kein Stückchen Klarheit drüber gebracht, über eigentlich das Allerwichtigste, über die Frage, die mich am meisten bewegt, die mir noch viel wichtiger ist als die Kernspaltung. Wer bin ich? Was ist mein Leben? Wo bin ich, wenn ich sterbe? Und wer bestimmt den Kurs meines Lebens? Und man muss sich bloß mal klar machen, diese Unsicherheit, die muss sich einmal rächen, dass Menschen sich über viele Jahre ihres Lebens hinweg keine Klarheit bekommen. Wer bin ich? Was ist mein Leben? Wohin geht das? Und Sie wissen ja auch, dass die verbreiteste Lebensanschauung, die uns alle nicht ganz unberührt gelassen hat, doch heute die Erkenntnis von Charles Darwin ist. Der Mensch ist ein Zufallsprodukt der Natur. Nur die härtesten Typen überleben. Durch den Ausleseprozess der Natur hat der Mensch sich behauptet gegen die Widrigkeiten des Lebens. Aber ich behaupte mich nicht. Ich werde erdrückt. Sie wissen, wie das ist, wenn die schwere Krankheit vor Ihnen steht. Dann tröstet Sie Darwins Erkenntnis nicht mehr. Was ist, wenn Menschen Sie gegen Sie stehen? Sie haben niemand. Und dann rufen Sie, gibt es da nicht doch noch einen Gott? Da sagen viele Menschen, dein Leben ist vom Schicksal bestimmt. Vor ein paar Tagen hörte ich eine Frau, wir waren mit 7 Enkelkindern im Zoo, und da sprach gerade eine Frau und hat ihren Kindern die Stierbilder erklärt. Du bist ein Widder und das ist ein Zwilling und so. Nicht? Das erklärt man unseren Kindern. Du bist von den Sternen abhängig, von den Bahnen, die Sterne ziehen. Ist das nicht ein furchtbarer Gedanke? Dann kann ich ja mein Schicksal überhaupt nicht beeinflussen, dann ist ja alles vorbestimmt und vorgeplant und abhängig, und ich muss meine Rolle grausam bis zum Ende durchspielen. Gibt es denn überhaupt gar keine Hoffnung mehr? Kann ich denn irgendwie dem Kreislauf entrinnen? Ich wundere mich, wie Menschen so leben können, ohne sich eine klare Antwort zu geben. Gibt es wirklich den lebendigen Gott? Die nicht nach irgendwelcher Religion fragen, sondern nach Gott verlangen und sagen, wo gibt es denn Gott, wo kann ich ihn denn finden? Und dem ganzen Rätsel meines Lebensschicksals, in den bitteren Erfahrungen, in den Enttäuschungen, in der Traurigkeit, in der Ohnmacht meines Lebens, gibt's denn da noch jemand? Man kommt sich fast ganz verlassen vor unter den Hunderten von Millionen Menschen, ja Milliarden Menschen. Wer bin ich denn als einzelnes kleines Würstchen da mittendrin? Und kümmert sich da überhaupt jemand um mich, oder bin ich einfach vergessen und das Stäubchen, das weggeblasen wird? Mein erster Punkt heute, Gott sucht uns. Gott sucht uns, der lebendige Gott sucht uns. Eine ganz ungeheure Botschaft. Woher ich das weiß? Weil Gott durch sein Wort redet. Lesen Sie einfach Bibel. Schlagen Sie die Bibel auf und lesen Sie dieses Wort. Wir haben das auch an Ostern so gesagt. Ich kann Gott mit meinen Augen in dieser Weltzeit nicht erkennen. Meine Augen sind mir sogar ein Hindernis auf dem Weg zum Glauben. Auch mit allen noch so schönen Erfahrungen sind ein Hindernis. Sie machen mir schwer. Aber der Glauben geht durchs Ohr, durchs Hören. Und heute Morgen ist gar nichts anderes los hier in diesem Gottesdienst, als dass ich Ihnen dieses Wort Gottes einfach als ein Bote Gottes zurufen will. Dieses Wort, das Sie selber nachlesen können. Sehr merkwürdig, wir Menschen können Glauben nicht machen. Haben Sie auch schon erlebt? Glauben kann man nicht machen. Und das ist für einen modernen Menschen heute eine ganz schlimme Demütigung. Also ein Kind, wenn es ein paar Jahre alt ist, kann es auf den Lichtschalter drücken und das Licht anknipsen. Und wenn man noch ein bisschen älter ist, kann man mit dem Zündschlüssel sogar einen Automotor anlassen. Und wenn man noch ein bisschen älter ist, kann man vielleicht noch ein Kraftwerk bedienen und einen Schalter runterlassen. Und der Mensch kann so viel, aber eins kann er gar nie. Er kann drücken, wie er will. Er kann Glauben nicht machen. Er kann auch Gott nicht erkennen. Er kann mit aller Verstandesweisheit tun, was er will. Er kann Gott nicht näher kommen. Aber es ist wunderbar, dass Gott auf Menschen zugeht. Und Gott steht schon lange vor ihrer Tür und klopft bei ihnen und will zu ihnen. Und dann spricht er. Warum, sagt Gott. Jetzt fragt Gott mal sie etwas. Und sagt, warum schreist du denn fortwährend? Unentwegt. Als ob Gott dich vergessen hätte. Stimmt doch gar nicht. Keinen Augenblick habe ich dich vergessen. Wie kommst du auf so einen Unsinn? Du bist doch nicht einen Augenblick meiner Hand entglitten. Warum sagst du denn so einen Unsinn? Warum sprichst du denn sowas? Warum sagst du denn fortwährend, mein Weg, mein Schicksal, meine Schwierigkeiten, meine Leiden kennt Gott nicht und Gott weiß nichts von mir. Weißt du es denn wirklich nicht? Hast du es denn nie gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Der hätte Grund, über uns müde zu sein und matt zu werden und sagen, es hat doch gar keinen Wert, lass ihn doch. Noch nie hat Gott über uns einen Stab gebrochen, obwohl wir ihn mit Füßen getreten haben. Er ist uns nah gewesen bis zu diesem Tag. Er hat uns gesucht, hat angeklopft, ist uns nachgegangen. Aber gerade in den Augenblicken, wo wir verzweifelt, notlos sind, können Sie ihn besonders gut erkennen. Ich erinnere mich, wie wir mal beim Südwestfunk eine Tagung hatten für Rundfunkprediger. Und da hat einer dieser Moderatoren dann zu uns gesagt, also wissen Sie, das stört mich immer so bei Ihrer christlichen Verkündigung. Sie reden immer so für die Menschen, die da so Not zu tragen haben. Reden Sie doch mal für die erfolgsreichen Glücksritter unserer Zeit. Es geht mir seitdem immer nach. Warum reden wir im Gottesdienst immer von den Bedrückten und von den Müden und den Zerbrochenen? Weil es die Glücksritter unserer Zeit gar nicht verstehen können. Die Erfolgreichen, die schlagen sich auf die Schenkel und sagen, ich bin ein toller Typ. Aber in ihrem Leben, wenn die Krisen kommen und wenn sie sagen, mein Leben hängt an einem Faden und ist da überhaupt noch jemand in der Weite, gibt es noch einen Halt, eine Sicherheit, wo man geborgen sein kann? Die Fragen müssen ja erst bei uns aufbrechen. Wir sind ja gar nie wach in den wirklichen Fragen unseres Lebens. Wir stellen uns ja gar nie der Bedrohtheit unseres Lebens. Und da ruft Gott, hast du es nicht gehört? Weißt du es denn wirklich nicht? Dann sagt er, blick doch mal hinauf in die Weite des Sternenhimmels. Das sind keine unabänderlichen Schicksalsmächte, sondern jeder einzelne dieser Planeten in der unendlichen Weite des Weltalls hat seine Bahn bis auf die tausendstel der Zentimeter von mir vorgegeben. Und sie unterstehen meinem Wort. Ja, ist das ein Trost? Vielleicht haben wir heute sogar den Blick in die Schöpfung Gottes verloren. Bei Matthias Claudius war das noch schön, wie er die Lieder singen konnte. Oder wie wir es noch die Kinder gelehrt haben. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Dass Gott, der Herr, sie alle dorthin gestellt hat, kennt auch dich und hat dich lieb. Vielleicht finden sie es kindisch. Es ist nicht kindisch, es ist biblisch. Aber genial, hat Martin Luther gesagt. Viele verstehen das ja gar nicht. Da braucht man lang, bis man Martin Luther versteht. Und sie haben es als Pimpfe auswendig gelernt mal. Und auch wahrscheinlich nie begriffen. Wenn Luther die Erklärung der Weltschöpfung sagt, kann man ja gar nicht verstehen, die Weite des Kosmos, den bis heute noch keiner das Ende erkannt hat, wo das Ende des Weltalls liegt. Was sagt Luther? Von der Weite des Weltalls. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat und auch die Planeten. Ich bin der Mittelpunkt der Gedanken Gottes, kann man genialer überhaupt reden. Sie denken manchmal, ich bin ein Staubkorn und Gott sagt nein. Das hat Luther begriffen. Ich bin die Mitte der Gedanken Gottes. Gott sorgt sich nicht um den Neptun und nicht um den Sirius und nicht um die Sonne. Gott sorgt sich um mich. Gott geht mir nach. Und dass Gott den Einzelnen kennt und uns bei Namen ruft, ich begreife das nicht. Wenn Sie sagen, Glauben ist nicht begreifbar, kann man nicht begreifen. So was Ungeheuerliches sagt Gottes Wort. Da kann man bloß anbetend niederknien. Weißt du es nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott wird nicht müde. Nochmal, Gott ist uns auf den Fersen. Mit unendlicher Güte begegnet er uns. Das ist das Zweite. Ich einfach noch so ein paar Leitsätze markieren. Gott sucht uns, Gott geht uns nach. Sie können ihn finden, er redet mit ihnen und er rechtet mit ihnen und streitet mit ihnen. Aber jetzt seine unendliche Güte. Das ist natürlich auch wieder bei den Spöttern unserer Tage ein häufig gehörtes Wort und jede rechte Bibelstunde und jede Predigt muss man ja einleiten mit dem schönen Drama vom Unteroffizier Beckmann, der da schreit, lieber Gott, wo warst du lieb in Stalingrad, und darf man heute noch singen, lieber Gott, der da alle so herrlich regiert und so in unserer Welt von Auschwitz. Das ist doch Gottes Frage an mich. Kennst du meine Liebe? Und wir sagen dann, Herr, wenn ich so mein Leben ansehe, ich hätte mir es noch ein bisschen besser gewünscht. Ich vergleiche mich mit einigen, die könnten es eigentlich noch ganz besser haben. Wo sehen Sie denn die Liebe und Güte Gottes? Die auf den Herrn harren. Harren Sie auf Gott? Oder reden Sie bloß so billig drüber? Harren Sie! Suchen Sie Gott! Wenn Sie morgens aufstehen und Ihre Bibel sagen, Herr, ich will dich erkennen, will nicht in den gewohnten Bahnen leben, will ich eine Begegnung mit deiner Wirklichkeit haben, will getroffen werden in der Tiefe meines Gewissens von deinem Anspruch, von deinem Trost, von deiner Freude, von deinem Mut. Lass mich da nochmal einsetzen, wo man heute in unseren Tagen so immer meint, man könnte das Leben bewältigen, so wie es uns der moderne Darwinismus lehrt, man muss bloß dem Leben trotzen. Wenn du willst, kannst du. Das ist brutal. Wie will ich den schwierigen Gegebenheiten und Nöten meines Lebens trotzen können? Ich erliege doch. Ich bin doch schwach. Ich versage doch. Es gibt doch keinen Tag, wo ich nicht vielfältig Versäumnisse habe und wo ich an mir selber enttäuscht bin. Was heißt denn das? Du musst bloß wollen. Nein, ich bin doch ein Schwacher, ein Versagender. Und dann sagt Gott, jetzt harre doch auf mich. Harre doch auf mich. Such mich doch in deiner Schwäche, in deiner Not, in deinem Versagen, in deinem Enttäuschen. Und da werden sie die Macht Gottes überwältigend erfahren. Der die Müden und die Schwachen zu sich ruft, da findet man Gott anders nie. Männer werden müde und matt und junge Kraftbolzen haut's in Windeseile aus den Schuhen. In diesem Leben werden die stolzesten und die kühnsten Siegertypen zu erbärmlichen Schwächlingen. Und sehen Sie, unter Christen soll das nie mehr eine Schande sein. Darum reden wir immer von diesen Dingen. Keiner unter uns steht anders vor dem Herrn als ein elender Versager, als einer, der den Herrn bitter enttäuscht, als müde und schwach. Aber wir haben einen Herrn, der solche Leute stark macht, der solchen Leuten gegenübertritt und sagt, ich bin doch auferstanden, ich lebe und möchte in deinem Leben meine ganze Siegeskraft durchbrechen lassen. Und wenn Sie die Barmherzigkeit und Liebe Gottes erleben und erfahren wollen, dann müssen Sie, ja, wir können es immer nur so sagen, auf den Gekreuzigten blicken. Steh dort in der Kirche als das Markenzeichen unseres Gottes, der für die Gescheiterten sein Leben lässt, der seine Liebe für solche Leute zeigt, die gar nichts wert sind und nichts mehr können. Der Gott ist mir nahe, weil er mich erfüllen will mit seiner großen Kraft, der in Schwachen mächtig sein will und der mich nicht verstößt, auch wenn ich so viel Not in meinem Leben habe. Ich darf zu ihm kommen und darf mit ihm rechnen. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögen. Dieses Harren ist ein so andauerndes, unendliches Festbleiben. Warten, bis ich ihn habe, bis ich es wieder ergriffen habe. Er ist mein Herr. Die auf ihn harren, kriegen neue Kraft. Welch eine Güte, Barmherzigkeit und Liebe. Und er macht die Feiglinge stark und er macht die Unwissenden klug und die Schweigsamen macht er so, dass sie reden können, unerschrocken. Aber das ist nur der letzte Punkt, den will ich einfach nochmal extra markieren. Er macht stark. Er macht stark. Ja, wie oft höre ich das? Ich möchte auch stark werden. Ich möchte auch stark sein. Aber der Herr gibt uns nie die Stärke so. Ach, ich weiß nicht, wie oft wir das immer wieder durchsprechen. Jetzt habe ich gerade gemeint, jetzt habe ich es am Sonntag gehört und morgen bin ich schon wieder in der Anfechtung. Wissen Sie, dass die reifsten und gestandensten Christen immer wieder ganz durch die Tiefen durchmischen? Wir haben es nie bei uns fest, sondern wie es der Apostel Paulus erlebt hat, dass der Herr uns viel Schwäche zumutet. Und wir sehen immer wieder in unserem eigenen Leben viel Erbärmliches, Notvolles und Schwieriges. Aber die Kraft kommt davon her, dass ich auf den Herrn blicke. Lassen Sie mich nochmal das Beispiel ganz einfach nehmen von der Lampe. Wenn ich die Lampe anzünden will, muss ich Strom durchlassen. Ich habe nicht die Kraft, um zu leuchten. An mir ist gar nichts, was leuchtet. Ich kann es auch nicht immer hören, weil man heute die Sprüche so hört von manchen überheblichen Christen, die so tun, wie wenn sie leuchten könnten. Aber der auferstandene Herr ist da. So lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der Auferstandene lebt in mir. Vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Die Kraft ist Gottes und nicht von uns. Und Sie werden es in Ihrem Leben immer wieder erfahren. Es geht immer durch dieses Entdecken durch. Da meint man, man hätte es doch wieder. Und dann, ach Herr, nur wenn ich an dir bleibe, nur wenn ich auf dich blicke. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögen. So eine Gemeinde ist ein Team, wo einer dem anderen immer wieder sagt, wo die Quelle ist. Und die ganzen Glaubenszeugen der Bibel waren Leute, die eins ums andere versagt haben, bis sie es immer besser lernten. Der Herr hat Kraft. Ich muss in der Gegenwart des Herrn wirken, in seinem Namen. Ich muss auf ihn blicken. Die auf den Herrn harren, die kriegen unentwegt Kraft. Und zwar so, dass sie laufen und laufen und laufen und doch nicht müde sind. Für den Herrn muss man viel laufen. Für den Herrn muss man auch viel arbeiten. Aber der Herr gibt so viel Kraft für die, die dabei sind. Und viele unter uns, die sind heute am Ende. Und die sagen, wenn ich nachts aufwache, Ich verzweifle. Ich verstehe Gott nicht mehr. Mit dem Schweren, was er mir auferlegt. Und dann schlagen sie die Bibel auf. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Diese Bibel, die da irgendwo in Möhringen gedruckt wurde, und schlagen sie auf und lesen. Und plötzlich steht der Herr da und dann haben sie Kraft, weil er seine Verheißungen wahr macht. An diesem großen Wunder, der sie stärkt. Und sie dürfen das machen wie diese Königsadler, die in dem Gebirge an den riesigen Schluchten stehen, in der Spange. Ja, ich habe Angst vor meinem Sterben, sie nicht. Und vor den Leiden, die der Herr vielleicht noch in mein Leben hineinlegt. Aber ich blicke auf den Herrn und sage, Herr, du wirst kein Stückchen mehr mir zumuten, als ich tragen kann. Und deine Kraft ist ohne Ende. Und ich darf auch in den Nöten meines Lebens unentwegt mit deinen großen, wunderbaren Ausstattungen rechnen. Du wirst geben ohne Ende, laufen und nicht matt zu werden, wie die Adler sich aufschwingen und ihren königlichen Flug machen. So will ich durch diese Wälderabgründe gehen und von diesen großen Kraftquellen leben. Wir überwinden weit, sagt der Paulus. Das lässt uns gar nicht mehr erschrecken. So, wir gehen jetzt einfach drüber weg. Wir lassen uns durch keinen Widerstand und durch keine Not mehr schrecken. Es kann uns nichts mehr bedrücken. Wir werden um Christi willen täglich in den Tod gegeben, damit die Kraft sei von Gott und nicht von uns. Man wird es dauernd erleben, als die Sterbenden, und siehe, wir leben. Und der Herr erweist sein Wort und macht das wahr. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.